Was sich eben häufig doch auch zeigt, ist, dass gerne auch im Dünndarm eine Fehlbesiedlung nicht mit Bakterien, sondern mit Pilzen stattfindet. Candida albicans ist da so ein Hauptvertreter. Und da kann man durchaus antimykotisch, also auch medikamentös, sich der Sache eben annähern. Oder wir haben über andere Substanzen gesprochen, wie beispielsweise Oreganoöl, die bei dieser Dünndarm-Fehlbesiedlung typischerweise mit eingesetzt werden.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Leaky Gut Syndrom. Durchlässiger Darm, Ursache für starke Immunreaktionen und Entzündungen. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode. Leute, es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Und heute, eine Woche nach Veröffentlichung dieser Episode, gibt es für euch die Sprechstunde. Matthias Baum aus dem Artgerecht Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, dein Team und du, ihr habt viele Nachrichten bekommen und habt euch alles angeschaut. Aus der Community gibt es viele, viele Fragen zum Thema Leaky Gut. Das haben wir auch erwartet, weil alles rund um Thema Darmgesundheit, Immunsystem in der Health Nerds Community ein großes Thema ist, wo es viele, viele Menschen gibt, die sehr interessiert sind und auf der Suche sind nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach Dingen, die wir selber tun können, um unseren Körper zu unterstützen, um unsere Gesundheit zu optimieren. Heute wollen wir diese Fragen beantworten, zumindest einen Teil davon. Wir sagen es jedes Mal, aber ich finde, es gehört dazu, wenn ihr eure Frage hier in der Sprechstunde jetzt nicht hört, seid euch sicher, ihr bekommt trotzdem natürlich schriftlich eine Antwort von unserem Team und könnt euch jederzeit natürlich auch nochmal melden, wenn ihr Nachfragen habt. Geht direkt los. Die erste Nachricht, die wir hier beantworten wollen, Larissa hat uns geschrieben über Instagram Direct Message auf dem Artgerecht-Kanal. Sie schreibt, hallo, ich habe die Folge zum Thema Leaky Gut gehört. Wie genau hängt Leaky Gut mit SIBO zusammen und kann man beides gleichzeitig behandeln? Und worauf muss man dabei achten? Liebe Grüße, Larissa. Vielleicht, Matthias, müssen wir an dieser Stelle auch nochmal SIBO kurz erklären. Was versteckt sich hinter diesem Fachbegriff?
Wir haben so oft schon drüber gesprochen, jetzt sag du es mir. Nein, es ist ein Akronym, die englische Abkürzung Small Intestinal Bacterial Overgrowth. So, wir wissen, dass wir in unserem ganzen Verdauungstrakt von Mundraum bis Anus unterschiedlich in der Zusammensetzung die Bakterien, Viren und Pilze haben, aber jetzt insbesondere in dem Bakterienbereich. Mhm. Und wir wissen auch, dass im Magen zum Beispiel auch physiologisch ein paar Bakterien auch vorhanden sind, mengenmäßig, aber deutlich weniger. Und wir haben eigentlich den typischen Verlauf, dass die Anzahl der Bakterien zunimmt, physiologisch zunimmt. Also von Magen über den Dünndarm im Dickdarm. Und dann wird es quasi immer mehr und es werden andere Bakterien und andere Zusammensetzungen, die wir eigentlich typischerweise dort finden. Und bei SIBO sprechen wir explizit im Dünndarmbereich, also da gehören zwar auch Bakterien hin, aber Bacterial Overgrowth bedeutet eben eine Überwucherung. Und wir haben hier zwei Aspekte mit dabei. Das eine, es müssen nicht unbedingt nur Bakterien sein, es können auch sehr gerne mal Pilze sein, aber diese Fehlbesiedlung im Dünndarm, und das ist ja letztendlich auch die Frage, wie hängt es mit dem Thema Leaky Gut zusammen? Und dann würde ich da, nachdem ich das jetzt ausgeführt habe, ich hoffe, es ist verständlich, Felix.
Absolut, total.
Beim nächsten Mal machst du es.
Na klar.
Wenn wir uns also anschauen, SIBO und Leaky Gut hängen sehr eng miteinander zusammen. Das eine könnte rein theoretisch das andere bedingen. Wir gucken uns das einmal an. Wenn wir über eine Fehlbesiedlung im Dünndarm sprechen, und ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ein Leaky Gut, eine durchlässige Barriere, ein Dünndarmproblem letztendlich ist. Heißt nicht, dass es im Dickdarm nicht vorkommen kann, aber da haben wir den Hauptaspekt, weil hier sitzen natürlich auch zum einen viele Immunzellen, aber hier müssen auch Nährstoffe aufgenommen werden. Das heißt, wenn wir hier Probleme haben, könnte das unter Umständen nicht so gut funktionieren. Und wenn wir über eine Fehlbesiedlung sprechen, vielleicht auch mit pathogenen Keimen, die wiederum Giftstoffe produzieren, könnten sie die Barriere noch mal mehr schädigen. Dementsprechend haben wir diese eine Wirkrichtung auf der einen Seite und natürlich kann auch ein Leaky Gut bestehen und ein SIBO kommen, aber nicht ein Leaky Gut macht ein SIBO. So, das so rum würde ich es eher sehen. Und die Frage ist also, glaube ich, mehr als berechtigt zu sagen, okay, macht es Sinn, sich beides anzuschauen? Oder macht es Sinn, beides auch gleichzeitig zu behandeln oder therapeutisch eben etwas in die Richtung zu tun? Und da lässt sich auf jeden Fall sagen, ja, auf jeden Fall. Jetzt müsste man hier nochmal unterscheiden, diagnostisch. Ich habe einige Sachen ja in der Hauptfolge auch mit angesprochen. Leaky Gut, wir haben einige Parameter, die man bestimmen kann, spezifische Leaky Gut Marker, so nennt man die, Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin beispielsweise. Und man kann hier natürlich Informationen zu Immunsystemen, zu Entzündungssituationen auch sich mit anschauen. Und bei SIBO, weil es ist ja Small Intestinal, also Dünndarm, wird es schwierig, in der Stuhlanalyse das herauszufinden. Deswegen macht man typischerweise bei SIBO Atemgastestungen, um herauszufinden, ob die Metaboliten, die in der Atmung nachgewiesen werden, für eine Dünndarmfehlbesiedelung sprechen würden. Natürlich kann ich mich erstmal, das muss man nicht sofort machen, aber typische Symptome, aufgeblähtes Gefühl gerade im Oberbauch, direkt nach dem Essen, ja, vielleicht auch Nährstoffdefizite, die sich an anderer Stelle schon herausgestellt haben, das macht durchaus Sinn, dann vielleicht auch im nächsten Schritt über so eine Atemgastestung mit nachzudenken. Also hätte ich es diagnostisch abgeklärt. Und dann geht das Ganze meines Erachtens schon Hand in Hand. Das heißt, ich würde auf jeden Fall nicht erst oder nur das eine behandeln und das andere erstmal drauf warten. Mhm. Die Ansätze, also wir haben bei Leaky Gut schon über einige Aspekte gesprochen. Die wichtigste Aminosäure L-Glutamin zur Regeneration der Darmzellen beispielsweise. Es gibt andere Ansätze, eher auch so aus dem Bereich der physikalischen Anwendung, also eher so im Medizinproduktebereich. Stoffe wie Zeolit beispielsweise oder andere auch pflanzliche Extrakte, die gerne dafür eingesetzt werden, um der Darmbarriere eine Regeneration mit zu ermöglichen. Und bei SIBO ist natürlich die Frage, was ist dann letztendlich die Fehlbesiedelung? Und was sich eben häufig doch auch zeigt, ist, dass gerne auch im Dünndarm eine Fehlbesiedelung nicht mit Bakterien, sondern mit Pilzen stattfindet. Candida albicans ist da so ein Hauptvertreter. Und da kann man durchaus antimykotisch, also so auch medikamentös, sich der Sache eben annähern. Oder wir haben über andere Substanzen gesprochen, wie beispielsweise Oreganoöl, die bei dieser Dünndarmfehlbesiedelung typischerweise mit eingesetzt werden. Und das ist ein spezifischer Fall und ist auch eher was in der therapeutischen Richtung. Aber wir sagen ja immer, da kommen wir ja ursprünglich auch mal her. Also wenn wir über Research sprechen, könnte man so ein Programm als Basis nehmen, auch im Aufbau. Also ich halte es für sinnvoll, es phasenweise aufzubauen. Und dementsprechend kann man aber bei so einer SIBO-Thematik das durchaus mit ergänzen und auch gezielt mit drauf eingehen. Mhm. Das macht durchaus Sinn. Und natürlich kann oder muss oder sollte man in dem Falle Ernährungsthemen vielleicht nochmal mit anpassen. Ein sehr spezielles Thema ist das Thema der FODMAP-Ernährung beispielsweise. FODMAP haben wir in Teilen immer schon mal wieder drüber gesprochen. Also es geht um eine Ernährung, die diese Stoffe auslässt, nämlich fermentierbare Oli-, Di- und Monosaccharide und sogenannte Polyole. Das sind eben vor allen Dingen die und Monosaccharide, auch Zuckerstoffe, die eben rauskommen und oder rausgenommen werden sollten. Das hilft, auch eine zuckerarme Diät hilft eben auch gerade, wenn es dann doch irgendwie eine Fehlbesiedelung mit Pilzen eben auch ist, weil Candida albicans liebt eben auch den Zucker. Dementsprechend könnte man hier die Ernährung nochmal spezifischer anpassen, weil durchaus in der artgerechten Ernährung die Stoffe in Teilen auch mit vorkommen, aber je nach Befundsituation, je nachdem, was mit Arzt oder Therapeut an der Stelle besprochen worden ist, würde man sowas nochmal mit einsetzen. Und im letzten Punkt, den ich dazu noch mit aufführen würde, wäre natürlich neben Ernährung, auch bei SIBO, aber insbesondere immer bei Leaky Gut, die mentale und stressregulierende Ebene nicht außer Acht zu lassen. Also gerade wie funktioniert Verdauung, wie stressig ist mein Alltag, wann esse ich, wie esse ich und wie ist meine Verbindung zwischen ja, mentalen, emotionalen Komponenten und meinem Verdauungstrakt. Das heißt, hier würde ich auch immer Techniken rund um Achtsamkeitstraining, Entspannungstechniken, Atemtechniken auch noch mit einbauen, auch wenn es im ersten Schritt nicht naheliegend vielleicht wirkt, aber wir kennen diese Wechselwirkung und ich würde versuchen, praktisch Dinge mit in die Intervention mit einzubauen.
Ganz konkrete Tipps von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Und Larissa, wir hoffen, dass wir dir da ein paar Ideen geben konnten, ein bisschen Wissen, ein bisschen Verständnis, wie die Dinge funktionieren. Und was ich auf jeden Fall auch mitnehme, es zeigt mal wieder, die Dinge hängen eben alle miteinander zusammen. Man kann das nicht so strikt trennen und sagen, nur so oder nur so. Es ist eben eine Wundermaschine, unser Körper. Das muss man immer wieder festhalten. Die nächste Frage hier in der Health Nerds Sprechstunde kommt von Frau Schubert, die hat uns geschrieben über Instagram Direct Message. Hallo, wieder einmal eine spannende Podcast-Folge rund um das Thema Leaky Gut. Kurz zu mir. Ich bin 42 Jahre, seit einigen Jahren aktiv im Krafttraining und allgemein würde ich mich als sehr fit beschreiben. Ich leide allerdings schon seit einiger Zeit an Leaky Gut. Vorangegangen war mal eine SIBO. Da haben wir das Thema wieder, Matthias. Wir haben es gerade schon intensiv besprochen. Sie schreibt also eine SIBO, die durch eine Therapie auch in den Griff zu bekommen war. Das Leaky Gut ist allerdings immer noch sehr präsent. Ich habe schon viele Ernährungsformen ausprobiert, wie die FODMAP-Diät, Keto, Paleo, AIP-Protokoll und probiere da immer wieder rum. Gibt es vielleicht eine Ernährungsempfehlung, was speziell für Leaky Gut am besten ist? Vielen Dank. PS, wichtig zu erwähnen, dass ich das Protect, Enzym und Lactoferrin von Artgerecht nehme, dazu Omega-3, Prä- und Probiotika, Ballaststoffe, Magnesium, Vitamin-B-Komplex, Vitamin-D3, Zink, Selen, Bitterstoffe, Eisen, Calcium und sporenbildende Mikroben. So, gut. Also muss man schon sagen, erstmal toll, sie sagt ja selber, ich würde mich als fit beschreiben. Sie macht Krafttraining, Sport, also versucht verschiedene Ernährungsformen, supplementiert mit einer Vielzahl von tollen Supplements und hat trotzdem eben Leaky Gut als Thema. Was kann man hier raten, Matthias? Wie kann man das einordnen?
Zum einen finde ich erstmal auch noch erwähnenswert, auch Dinge dann wieder in den Griff zu bekommen, ne? Also Probleme, die bestanden, wahrscheinlich auch mit SIBO. Und wahrscheinlich gab es auch hier zwischendrin immer auch wieder diagnostische Schritte. Also irgendwie muss es ja herausgefunden sein, entweder man orientiert sich an Fragebögen oder den Symptombeschreibungen und ähnlichem, aber sehr wahrscheinlich wurde hier auch in der Stuhldiagnostik genau das herausgefunden. Also Leaky Gut-Marker sind erhöht, sprich dafür, dass die Barriere sehr durchlässig ist. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch wieder eine Testung danach gemacht worden ist. Die konkrete Frage in Richtung, auf was soll ich in der Ernährung bei Leaky Gut insbesondere achten? Jetzt könnte ich mir ganz einfach machen und sagen, guck mal auf eine artgerechte Ernährung, aber machen wir nicht nur. Wir nehmen mal Teilaspekte davon raus. Ich würde nicht unbedingt eine bestimmte Ernährungsform wählen, wie FODMAP, Keto, Paleo oder dieses AIP, also Autoimmunprotokoll, als einzige Herangehensweise, sondern ich würde auf ein paar Aspekte drauf achten. Das heißt, ich würde basal die Ernährung, nennen wir sie mal, pflanzenreich mit tierischen Elementen und alles eher rund um entzündungshemmende Ernährung mit in den Vordergrund stellen. Das gleiche haben wir in Richtung darmassoziiertes Immunsystem auch. Und ja, dann wissen viele, okay, da haben wir Verbindungen auch zu einer artgerechten Ernährung. Auch das Thema fermentierter Lebensmittel würde ich auf jeden Fall mit einbauen. Ob eben regional über Sauerkraut oder Kimchi, Kefir, Kombucha oder sowas in die Richtung, kann man durchaus auch nochmal mehr in die Ernährung mit einbauen, gerade wenn so Leaky Gut isoliert für sich ist. Dann hat sie schon erwähnt, in Protect ist L-Glutamin enthalten. So, das heißt, hier würde ich versuchen, wirklich das mit einzubauen. Und wie ich eben schon gesagt habe, gerne auch mal eine Kombination. Kann man auch therapeutisch nochmal abklären. Aber wie gesagt, gibt es auch frei verfügbar. Zeolit beispielsweise, was dafür ganz gut geeignet ist, um auch Giftstoffe mit zu binden. Weil L-Glutamin baut quasi die Darmbarriere wieder auf. Das andere bindet mehr Giftstoffe und hilft auf einer physikalischen Ebene die Barriere zu regulieren oder zu regenerieren vielmehr. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, der steht sehr in der Verbindung auch zu erzeugt Leaky Gut bei mir Reaktion. Also wir haben dazu gesprochen, wenn die Barriere durchlässig ist und das Immunsystem mehr und mehr mit Giftstoffen oder Nahrungsbestandteilen konfrontiert wird und überschießend reagiert, dann treten plötzlich Unverträglichkeiten auf, die so vorher nicht Bestand gehabt haben. Und ich würde da empfehlen, obwohl ich aus einer artgerechten Ernährungsperspektive eher sagen würde, Vielfalt ist extrem wichtig, ist es auch für das Darmmikrobiom auf jeden Fall, weil hohe Pflanzenstoffvariabilität pro Woche 30 bis 40 unterschiedliche Pflanzen zu essen, die im besten Falle natürlich angebaut sind, sorgt auch für ein diverseres Mikrobiom. Aber wenn Leaky Gut besteht, ist es unter Umständen ein Trigger. Also von daher auch kleiner Marker noch an das Thema fermentierte Lebensmittel. Unter Umständen könnte das für den im ersten Schritt auch zum Problem führen. Deswegen würde ich hier auch eher empfehlen, wenn wirklich sehr starke Reaktionssymptome sind, eine Eliminationsernährung zu machen, also wirklich auf ganz wenige Lebensmittel auch zu reduzieren, auch Lebensmittelgruppen, also eher, also man kann dann schon Gemüse, Obst und so weiter konsumieren und kann aber trotzdem auch in dem Bereich nochmal Gruppen rausnehmen, also bestimmte Obstsorten, die reich an Zucker beispielsweise sind oder bestimmte tierische Lebensmittel rausnehmen, wie Eier und Fleisch und Fisch. Man pendelt sich dort ein, wo man sagt, okay, es entstehen keine Symptome und dann baue ich es sukzessive wieder mit ein, um auch herauszufinden, löst das die Symptome aus. Das nur auf Symptomebene. Ansonsten erst reduzieren, Schleimhaut regenerieren und dann sollte sich das eigentlich sehr gut wieder einpendeln. Also ich kenne zahlreiche Beispiele von Menschen, die sagen, ich hatte genau das, Unverträglichkeiten, die ich vorher nie hatte, habe mich mit dem Thema Darmsanierung auseinandergesetzt und danach konnte ich auf einmal wieder alles essen, ganz normal. Und ich habe keine Reaktion im Verdauungstrakt oder auch an anderen assoziierten Barrieren der Haut, Schleimhaut, wie verstopfte Nase, also wie so allergische Reaktionen, die dadurch entstehen würden. So, und wenn wir es auf nur rein auf der diagnostischen Markerebene uns anschauen, also wenn die Werte immer noch erhöht sind, müssen wir natürlich auch noch andere Bereiche uns anschauen, die vielleicht ursächlich dafür sein könnten. Wir haben viel über Toxine, Giftstoffe gesprochen, aber auch das Thema von Schwermetallbelastung wäre dann nochmal etwas, was ich mir konkreter anschauen würde, ob das vielleicht eine Ursache sein könnte, die eine Rolle dabei spielt, dass die Barriere wirklich nicht so gut darin ist, endlich auch wieder zu regenerieren. Und auf der Markerebene nochmal, wenn es vielleicht gar nicht so die Symptome macht, erstmal steht das nur im Raum, natürlich auch andere Aspekte mitzuschauen, also wie reagiert das Immunsystem und so weiter. Und auch hier, wir dürfen die innere Komponente des Barriereweitstellens, also einer durchlässigen Barriere nicht vergessen, wir haben in der Hauptfolge zugesprochen, Stresssystem. So, das heißt, wenn ich wirklich ernährungsseitig alles abgedeckt habe, Toxine rausgenommen habe, das Schwermetallthema abgeklärt habe, auch Schwermetallbelastungen, die vielleicht im Organismus bestehen, alles ist fein, dann würde ich parallel mindestens auch nochmal auf die Stressverarbeitung schauen und vielleicht auch mit wie viel Stresshormonen reagiere ich und könnte das ein Faktor sein, um über, sagen wir mal, bessere Stresstoleranz nicht zu überschießend zu reagieren, so dass die Barriere, wir haben es gesagt, ob jetzt über sportliche Leistungen, aber eben auch mentale Stressoren durchaus die Barriere mit beeinflusst werden kann.
Super spannend und auch hier wieder viel gelernt. Matthias, wir gehen direkt zur nächsten Frage. Wir wollen ja hier in der Sprechstunde möglichst vielen Leuten aus unserer Community die Chance geben, gehört zu werden und die nächste Frage kommt von Anne. Liebes Health Nerds Team, ich habe mich besonders über diese Folge eures Podcasts gefreut, da ich persönlich vom Thema Leaky Gut betroffen bin. Meine Frage, ich habe gesagt bekommen, dass in Zusammenhang mit der Durchlässigkeit des Darms auch häufig Unverträglichkeiten bzw. vorübergehende Sensitivitäten auf bestimmte Lebensmittel bestehen können, da Nahrungsmittel durch Leaky Gut unverdaut ins Blut gelangen und dort Reaktionen auslösen können. Insbesondere um Leaky Gut zu heilen, könne es ratsam sein, auf diese Lebensmittel eine Zeit lang zu verzichten und dem Darm etwas Erholung zu gönnen. Bei mir wurden diese Unverträglichkeiten auf Gluten, Hülsenfrüchte, Nüsse und Ei mittels IgG4-Test bestimmt. Ich habe dann allerdings noch einmal persönlich recherchiert und bin auf viele Seiten gestoßen, die von diesem Test abraten, weil er nur Geldmacherei sei. Meine Frage ist daher, ob das stimmt und wie man stattdessen testen kann, gegen welche Lebensmittel der Körper eine vorübergehende Unverträglichkeit entwickelt hat. Macht eine solche Diät Sinn, also auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten? Auf manchen Seiten habe ich jetzt von einem IgG5-Test gelesen, aber bevor ich erneut viel Geld in die Hand nehme, wollte ich mich erkundigen, was ihr davon haltet. Vielen Dank, liebe Grüße, Anne. Super. Also erstmal Anne, vielen Dank auch für den Vertrauensbonus, den du uns hier gibst, dass du uns bei solchen Entscheidungen auch direkt hier kontaktierst. Muss man erstmal erklären vielleicht, Matthias, es waren jetzt hier viele Fakten, viele Fragen auch drin in dieser Nachricht von Anne. IgG4 und IgG5-Tests, was sind das für Tests? Was passiert da?
Also Ig steht für Immunglobulin und dementsprechend ein Protein, das vom Immunsystem produziert wird, um es zu markern. Also es sind Antikörper, die gebildet werden. Und darum geht es letztendlich. Dann gibt es unterschiedliche Gruppen. Also erstmal grundsätzlich Gruppen, wir kennen, hier ist jetzt die Rede von der Gruppe G, erstmal übergeordnet, es gibt aber auch Immunglobulin E, die stehen typischerweise in Verbindung mit allem rund um den allergischen Reaktionen, also so Sofortreaktionen, also eine Polle, ein Antigen kommt rein, man wird sensibilisiert und wenn es das nächste Mal vorbeikommt, gibt es IgE, Antikörper, also Emil-Antikörper, die dann auf sogenannten Mastzellen sitzen und aktiv werden und viel Histamin ausgeschüttet wird. Und bei IgG ist es etwas anders, aber es steht eben auch mit der Immunantwort in Verbindung und die Unterteilung in die unterschiedlichen Gruppen, in Gruppe 4, Gruppe 5. Und die jeweiligen dazugehörigen Testungen sind etwas, wo, und da stimme ich auch zu, ist nicht das, was ich grundsätzlich empfehlen würde, was man unbedingt durchgehen oder immer oder in solchen Situationen durchführen sollte. Ich versuche das mal etwas näher zu erläutern. Wenn wir IgGs nachweisen, heißt es ja per se noch nicht, dass es zu einer überschießenden Reaktion kommt oder es ein Problem ist oder eine pathologische Immunreaktion darauf folgen wird, sondern es kann durchaus auch sein, dass es ein Teil einer normalen Immunantwort ist. Die Vorstellung ist natürlich, okay, die Barriere ist durchlässiger, mehr der Stoffe kommen rein, es werden mehr Antikörper gebildet. Aber der viel entscheidendere Punkt, wir haben das beim darmassoziierten Immunsystem ja schon mit besprochen, wir haben dann eigentlich diese überschießende Reaktion. Das ist ja der Teil, den es dann ausmacht. Wenn die Antikörper erstmal da sind, können wir eine gewisse Verbindung dazu ziehen. Aber wenn wir auch in medizinischen Fachgesellschaften schauen, zum Beispiel European Academy of Allergy and Clinical Immunology, die eher auch sagen, IgG-4-Testung zur Diagnose der Nahrungsmittelunverträglichkeiten raten wir eher von ab, das zu tun. So, das gilt schon für IgG4 und IgG5 ist neuer und damit nicht besser, sondern auch vor allen Dingen nicht so gut erforscht. Also an der Stelle würde ich schon mal vorweg sagen, würde ich kein Geld für rein investieren. Und jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Ich habe ja sehr viele Stuhlanalysen, Stuhlbefunde. Und wenn diese Schleimhautmarker getestet werden, wird typischerweise von dem Labor, was durchgeführt worden ist, auch gesagt, hier sprechen diese Marker dafür, dass die Barriere deutlich oder hyperpermeabel ist, also mehr durchlässt, als sie eigentlich sollte, bezogen auf die Marker. Wir haben aber auch gesagt, es sind keine standardisierten Marker. Das ist erstmal nur der Hinweis darauf. Und jetzt könnte man IgE und G-Testungen machen. So, man könnte jetzt schauen, erzeugt das letztendlich allergische Reaktionen oder eine vielleicht auch schon bei bestehender Entzündung oder hyperaktivem Immunsystem, das haben wir ja auch gesagt, die man jetzt mit einem anderen Immunglobulin, nämlich sekretorischen Immunglobulin A, das wäre eine andere Gruppe, testen könnte, dass das sehr dafür sprechen würde, dass das Immunsystem sehr stark am Arbeiten ist. Ich erkenne diese Listen, und das gilt für mich übrigens auch bei ganz vielen Allergien, eher als okay, super, dann weiß ich jetzt, dass ich dagegen allergisch bin, aber hilft mir in der Lösung unter Umständen erstmal noch nicht weiter. Natürlich, wenn es Symptome erzeugt, weiß ich, okay, das sollte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal meiden. Und jetzt kommen wir zu der Alternative, und da hat sie ja auch das Thema der Eliminationsdiät beispielsweise mit angesprochen. Ich habe es eben auch gesagt schon bei Leaky Gut. Also wenn ich auf irgendetwas vermeintlich reagiere, kann ich es dadurch machen, dass ich eine sehr verlässliche Methode habe, indem ich sage, okay, ich nehme mal das, was so potenziell problematische Lebensmittel sind, Gluten, Milchprodukte, Eier, Nüsse, ne, so diese klassischen Vertreter, wo du sagst, okay, da reagiert doch gerne das Immunsystem drauf, die nehme ich raus und beobachte symptomatisch Blähungen, Bauchschmerzen, Hautprobleme, Kopfschmerzen, Migräneattacken, entsteht da irgendetwas oder nimmt das ab? Und dann kommen wir in den Wiedereinstieg, aber bitte nicht alles auf einmal, sondern sehr dosiert und einzeln und auch nicht jeden Tag was Neues. Weil, wie wir wissen, bis dann eine Reaktion unter Umständen auftreten könnte, kann auch mehr als nur irgendwie 24 Stunden dabei vergehen. Also kann ich mir das darüber auch sehr gut erschließen. Und meine Erfahrung, wie ich eben schon gesagt habe, ist, jetzt habe ich diesen tollen IgG-4-Test beispielsweise gemacht. Also erstmal insbesondere IgG4-Test und das darf ich alles nicht. Und ganz viele Menschen, die den auch gemacht haben, sagen dann, naja gut, ich kann es vertrags irgendwie trotzdem. Das ist ein bisschen anders. Nochmal, ich werf die Buchstaben ein bisschen durcheinander. Bei IgE-Testungen, also wo es wirklich in Richtung allergische Reaktion, Richtung Soforttyp ist, wo es schon hilfreich ist, dass, ne, wenn man es einmal konfrontiert wird, ihr kennt die Menschen, die, wo auch, warum auch immer gekennzeichnet, Spuren von Erdnüssen könnten schon eine Reaktion auslösen. Das ist dann schon nicht verkehrt auch zu wissen. Aber diese Unverträglichkeiten ist etwas, was sich einstellt und mit der Regeneration sich in den meisten Fällen eigentlich auch wieder selbst reguliert. Mhm. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, das zu testen, wenn ich die Information habe. Ja, es ist Leaky Gut. Und ja, mein Immunsystem ist aktiv. Also setzen wir an den Stellen an. Gucken uns Stuhlflora und Mikrobiom an und gucken darauf, wie man die Situation insgesamt verbessern kann und dementsprechend Symptome reduzieren kann. Und dann spielt es eben auch keine Rolle mehr.
Also, ganz klare Meinung von Matthias. Und Leute, wir haben hier schon die nächste Frage, auch sehr, sehr spannend. Hat uns erreicht, ebenfalls von einer Hörerin, Anne. Sie schreibt, liebe Health Nerds, ich habe Hashimoto. Mal kurz erklären, Matthias, wer es nicht kennt. Hashimoto, auch eine Autoimmunerkrankung?
Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Hashimoto Thyreoiditis. Also Thyreo ist die Schilddrüse. Itis ist die Entzündung. Und was passiert ist, dass das Immunsystem Autoantikörper gegen Schilddrüsengewebe erzeugt. Dementsprechend wird es auch hier wieder Antikörper, aber eben Auto geben gegen körpereigenes Gewebe und das erzeugt Immunreaktion und Entzündung an der Schilddrüse und mündet symptomatisch in der Schilddrüsenunterfunktion.
Also keine gute Sache, Hashimoto. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben sogar eine eigene Hashimoto-Folge gemacht hier bei den Health Nerds. Wer da mehr erfahren will, einfach in unserem Health Nerds-Katalog mal ein bisschen runterscrollen oder in der Suchfunktion eingeben, Health Nerds Hashimoto, dann findet ihr mehr Infos dazu. Also Anne schreibt, ich habe Hashimoto und seit knapp 2 Jahren mit einer leichten chronischen Nasennebenhöhlenentzündung sowie extremen Müdigkeitsschüben zu kämpfen. Jetzt habe ich, nachdem ich mich viel mit dem Thema Darmgesundheit, vor allem auch durch eure Podcasts beschäftigt habe, mir das artgerecht Reset Set gekauft und werde damit im Oktober nach meinem Urlaub starten. Ich freue mich schon sehr drauf und bin gespannt, wie mein Körper reagieren wird. Meine Frage: Wenn ich durch meine Hashimoto-Erkrankung ein höheres Risiko habe, an Leaky Gut zu leiden, interessiert mich natürlich, wie lange so ein positiver Effekt einer Darmsanierung im besten Fall anhalten kann, wenn ich auch danach meine Ernährung entsprechend weitestgehend so anpasse wie während der 4 Wochen. Ich weiß, da gibt es sicherlich keine pauschale Antwort, aber vielleicht habt ihr Erfahrungswerte, die mir helfen könnten. Und könnt ihr mir bitte auch mal erklären, warum Hashimoto das Risiko für Leaky Gut erhöht? Ich freue mich auf eure Antworten, eure treue Zuhörerin Anne. So, super. Also Anne, erstmal schönen Urlaub wünschen wir dir. Toll, dass du die Reset-Darmsanierung ausprobierst, dass du das machen willst. Ich habe es selber schon ein paar Mal gemacht. Matthias macht es regelmäßig. Wir können wirklich nur davon schwärmen und euch dieses Erlebnis wirklich mal empfehlen. Jeder, der es bisher gemacht hat, hat nur Positives zu berichten. Also es ist faszinierend, was so eine 30 Tage Reset-Kur mit der Gesundheit, mit dem Darm, mit dem Wohlgefühl tatsächlich machen kann. Das aber nicht zu deinen Fragen, sondern die Antworten kommen jetzt natürlich von Matthias. Fangen wir mal hinten an. Was können wir ihr zur Verbindung zwischen Hashimoto und dem Risiko für Leaky Gut mit auf den Weg geben? Warum ist da diese Connection?
Ich finde den Gedankengang ganz interessant, weil als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, habe ich erst so gedacht, ist die Reihenfolge richtig. Ich musste selbst auch noch mal ein bisschen recherchieren, die durchaus stimmig ist. Also erhöht Hashimoto das Risiko für Leaky Gut oder Leaky Gut das Risiko für Hashimoto?
Oh, spannend. Spannender Ansatz.
Und wir haben eigentlich beide Aspekte, die ein Thema sind. So mein Grundgedanke, weshalb ich immer auch von, oder nicht nur ich, aber auch Daniel oder immer im Artgerecht-Kontext auch, wenn wir über Wirkmechanismen, also was steckt dahinter, was bedingt, hängt irgendwie in einer Kette zusammen, dass nachher solche Symptome entstehen. Weil die Frage darf man schon stellen, unabhängig der Person selbst, die es betrifft, aber warum entscheidet sich das Immunsystem, Autoantikörper gegen mein körpereigenes Gewebe und explizite Schilddrüse zu richten? Und von daher gehe ich mal für mich den einfacheren und bekannteren Pfad, wenn die Barriere durchlässig ist und Giftstoffe reinkommen, das Immunsystem, und wir haben dazu gesprochen, es beginnt auf Darmebene, aber es hat natürlich systemische Auswirkungen, wenn das darmassoziierte Immunsystem aktiv ist und dementsprechend einen Shift bekommt, dass ein bestimmter Teil des Immunsystems aktiver ist, der letztendlich auch für autoimmune Prozesse oder mit autoimmunen Prozessen in Verbindung steht. Aber auch andersrum, also von daher kann man nicht ausschließen, Leaky Gut hat nie bestanden und wie auch immer. Und manchmal ist, wie es der Zufall so will, es muss auch nicht chronisch sein, nicht immer, es kann eine Phase gewesen sein. Aber da würde ich das als in der Verbindung schon einmal sehen. Aber auch andersrum, wenn Hashimoto besteht, könnte es rein theoretisch auch das Risiko für Leaky Gut erhöhen. Aber eben aufgrund der chronischen Entzündung, die aufgetreten ist. Diese Form der chronischen Entzündung ist ein autoimmuner Prozess. Und genauso, wie ich gerade gesagt habe, das, was auf Darmebene eintritt in den Körper, wirkt sich systemisch, also überall, wo das Immunsystem aktiv ist, also im ganzen Organismus, letztendlich mit drauf aus. Deswegen erkennen wir auch, wenn im Darm etwas passiert, hat das durchaus auf das Gehirn Auswirkungen. Und nicht, weil wir über Darm-Hirn-Verbindungen nerval sprechen, sondern weil über den Blutkreislauf Entzündungsbotenstoffe transportiert werden. Und die werden, wenn die Schilddrüse entzündet ist, natürlich auch transportiert. Und die haben auch einen Effekt auf die Durchlässigkeit der Barriere, gepaart mit Ernährungskomponenten, Stress, Stressverarbeitung, Regeneration. Und sie hat so ein paar Begleitsymptome von Müdigkeit, Erschöpfung ja auch schon mit aufgeführt. Ja, klar, da geht Energie verloren durch Entzündungsprozesse, durch diese Aktivität oder auch die Erschöpfung, das darf man dann bei der Hashimoto oder bei Schilddrüsenunterfunktionen letztendlich auch nicht vergessen, dass natürlich Energieverteilung im Körper nicht gut funktioniert. Also von daher an diesem Punkt durchaus in beide Richtungen denkbar.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über das Thema Darmsanierung sprechen. Das Wissenschaftsteam von Artgerecht hat mit dem Reset-Programm eine Methode entwickelt, die in 30 Tagen deinem Darm hilft, wieder in Balance zu kommen. Wie funktioniert das? Basis ist eine veränderte Nahrungsvielfalt. Du isst mehr von den guten Sachen, also viel Gemüse, Meeresfrüchte, bestimmte Nüsse und so weiter und verzichtest bestenfalls komplett auf Zucker, Alkohol, Weizen und zum Beispiel auch auf Fertigprodukte. Auch die Nahrungsfrequenz ist anders, als du es aktuell vielleicht handhabst. Angestrebt werden 19 Mahlzeiten pro Woche. Bedeutet, an 5 Tagen isst du 3-mal, an 2 Tagen nur 2-mal. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. Dazu versorgst du deinen Darm mit speziell auf ihn abgestimmten Supplements. Verdauungsenzyme unterstützen die Aufspaltung der Nahrung. Bestimmte Aminosäuren helfen dabei, den Darm zu reparieren und schließen zum Beispiel winzige Löcher oder Mikrorisse. Lactoferrin und Probiotika fördern die Vermehrung der darmpositiven Bakterien und reduzieren die negativen. Du bekommst eine wissenschaftlich fundierte Broschüre mit einem 30-Tages-Fahrplan und natürlich massig Hintergrundwissen, Rezeptkarten und Zugang zum Mein Reset Online-Bereich und zu einer wirklich gigantischen Community von coolen Leuten, die ebenfalls eine Darmsanierung machen oder schon Erfahrung damit gemacht haben und ihr Wissen und ihr Erlebtes mit dir teilen. Probier's doch direkt selbst aus. Tu dir, deinem Darm und deinem Immunsystem etwas nachhaltig Gutes. Und das Beste, für unsere Health Nerds Podcast Community gibt es das Reset Darmsanierungsprogramm zum Vorzugspreis. Mit dem Code RESET15 sparst du 15% auf deine Reset-Bestellung auf artgerecht.com. RESET15 einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben. Den Code und den Link packe ich dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Dann hat uns Anne natürlich auch noch gefragt, wie lange denn die Effekte einer Darmsanierung von Reset, von Artgerecht beispielsweise anhalten. Also die Kur geht an sich ja 30 Tage, also einen Monat ungefähr. Sie hat auch geschrieben, sie will danach versuchen, ihre Ernährung weitestgehend so zu belassen, wie sie während der Darmsanierung empfohlen wird. Also kein Zucker, nur gesunde Kohlenhydrate, alles weglassen, was irgendwie hochverarbeitet ist, kein Alkohol und so weiter. Kann man das irgendwie in eine Zahl fassen? Wie wirkt sich das langfristig aus? Was können wir ihr damit auf den Weg geben?
Sie hat ja selbst gesagt, so eine Zahl irgendwie so, das hält dann genauso lang und dann solltest du es wieder tun, gibt es natürlich nicht. Ich glaube, wenn man es schon mal hinbekommt, sich, und das gilt übrigens nicht mit Grunderkrankungen, sondern grundsätzlich, jeder sich so einmal im Jahr es schaffen würde, sich mit dem Thema einer gesunden Darmernährung und allem, was dazugehört, auseinanderzusetzen, wäre das, glaube ich, schon ein hilfreicher Zeitraum. Es gibt durchaus Ansätze, die jetzt nicht nur spezifisch auf Darmsanierung basieren, aber gerade so Ernährungsthemen. Wir haben schon drüber gesprochen, wie lange brauche ich, bis ich die Verhaltensweisen auch umgesetzt habe. Also dafür bräuchte sie im besten Falle neben den 30 Tagen Reset mindestens nochmal genau diese Zeit, um auch diese Routinen, dass die so gut einschleifen können, dass man auch darauf achtet und weiß, worauf man schauen muss. Und dann kann man das durchaus über einen längeren Zeitraum auch aufrechterhalten. Und für mich wäre es eher auch eine Frage, und mit längeren Zeitraum, ich bleibe jetzt mal bei diesem Jahreszeitraum, durchaus etwas, wenn da jetzt nicht irgendwas Massives dazwischen kommt. Und dazwischenkommen bedeutet auch natürlich andere Erkrankungen, Erkältungen, Einnahme von Medikamenten, hohe Stressphasen, hohe sportliche Belastungsphasen. Was nicht bedeutet, man muss immer wieder komplett zurück, aber dann kann man durchaus auf bestimmte Elemente schauen. wenn man das vielleicht auch regelmäßig für sich gerne einmal testen möchte, also auch hier wieder über eine Stuhlanalyse und man die Informationen bekommt, was macht mein Mikrobiom, was macht meine Barriere, verdaue ich alles richtig, ist das Immunsystem soweit reguliert, dann kann man natürlich hier auch nochmal spezifisch ansetzen und dann muss das nicht unbedingt eine Phase sein, die dann Ewigkeiten oder immer sehr, sehr, also ultra konsequent durchgeführt wird. Bei Reset finde ich persönlich das Schöne, dass es so strikt ist, weil die Diskussion, ich habe es schon mehrfach gesagt, wenn Menschen, die in eurem Umfeld sind, die dann plötzlich anfangen und sagen, oh mein Gott, ich habe das gekocht, aber ich musste Gemüsebrühe reinmachen, aber da waren XY-Stoffe drin und die dürfen wir ja, sollen wir ja eigentlich nicht. Ich finde den Gedankengang ganz schön, weil das natürlich so schon in eine extreme Richtung geht, mit der Idee aber auch, dass einige Dinge hängen bleiben. Ne? Weil sonst schleift sich das wieder so ein, dass man sagt, ja, ist doch egal, ob ich das esse oder wie auch immer. Und plötzlich kommen die Symptome da auch wieder zurück. So, und worauf ich hinaus will, ist, wenn man sowas in der Form in einer Darmsanierung über 4 Wochen gar nicht mit einem therapeutischen Hintergrund einmal im Jahr durchführt, therapeutisch durchgeführte Darmsanierungen durhaus länger gehen, 6 Wochen, 8 Wochen, halbes Jahr, je nach Situation, je nach Fehlbesiedlung, ne, SIBO-Themen mit dabei unter Umständen, dann kann die Phase auch länger gehen. Und wenn man so mal nachtestet zwischendurch und erkennt dann, ja okay, hier haben wir wirklich eher was auf Barriereebene, also sprich Leaky Gut ist hier sehr wahrscheinlich, dann kann man ja nochmal gezielt einsetzen, zum Beispiel mit einer Phase Protect und so Ernährungsthemen, die ich eben, also gerne nochmal da zurückspulen, auf was soll ich bei Ernährung, insbesondere bei Leaky Gut achten, darauf quasi nochmal spezifischer zu achten, dann ist es keine Darmsanierung in der Gänze, aber dann kann man sich da, glaube ich, viel besser nochmal dran orientieren.
Die Health Nerds Sprechstunde mit euren Fragen zum Thema Leaky Gut, durchlässige Darmbarrieren, SIBO und Immunsystem. Wir hoffen, dass wir euch auf dem Weg der Gesundheit weiter gut begleitet haben, euch ein paar Ideen und Fakten mit an die Hand gegeben haben, auch in dieser Folge. Und sind schon sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Denn nächste Woche Donnerstag, da ist es soweit. Da wird Matthias Baum auspacken. Wer uns regelmäßig hört, der hat mitbekommen, in den letzten Wochen, da haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. Du hast vor, das sind mittlerweile 2 Monaten.
Länger.
Länger sogar schon. Ja, ja. 10 Wochen. Hast du angefangen, im Urlaub zu sagen, mit deiner Frau zusammen und deiner kleinen Tochter, wir ändern unser Leben, wir durchbrechen jetzt mal diesen Teufelskreis, der uns immer irgendwie davon abhält, wirklich mal unser Leben dahingehend zu ändern, dass wir Sport machen, dass wir uns bewegen, dass wir Routinen in unseren Familienalltag reinbringen, an denen alle Spaß haben, wo alle mitmachen können und wo wir wirklich einen Effekt auf unsere Gesundheit feststellen werden. Und du hast mir das so beiläufig erzählt vor ein paar Wochen. Ich habe gesagt, stopp, Matthias, darüber müssen wir eine Podcast-Folge machen, denn es ist wirklich, es ist ja der heilige Gral, so nenne ich das immer, weil wir reden viel über das Thema, wie schaffe ich es abzunehmen, wie schaffe ich es Sport zu machen, wie schaffe ich es meine persönlichen Ziele zu erreichen, und es fällt einfach, und ich schließe mich da voll mit ein, es fällt einfach wahnsinnig vielen Leuten schwer, wirklich dauerhaft etwas zu ändern im Leben, was einen positiven, nachhaltig positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat. Du hast aber offenbar einen Weg gefunden und darüber sprechen wir.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie das ankommen wird. Weil den Heiligen Gral weiß ich nicht, ob ich ihn gefunden habe, aber ich glaube, dass der Ansatzpunkt nicht verkehrt ist. Mhm. Und von daher freue ich mich sehr auf den Austausch dazu.
Ja, und ich kann so viel verraten. Im Grunde ist es wieder sehr simpel und sehr einfach, aber du hast eben eine Mechanik gefunden, die, wenn du sie uns nächste Woche erklärst, glaube ich, bei vielen Leuten so ein Aha-Erlebnis auslösen wird. Und bei mir war es jedenfalls so, dass ich gesagt habe, Mann, es ist eigentlich ja wirklich gar nicht so schwierig, da was zu machen. Und ich bin gespannt. Also nächste Woche Donnerstag eine Spezialfolge Matthias Baum und seine lebensverändernde Umstellung seines Alltags, die er mit uns allen teilen wird. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund, ernährt euch entspannt und bleibt neugierig. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.